Wow, Lob und Dank. Gott ist gut. Ja, ich freue mich, dass wir heute Nachmittag so zusammen sein können. Das ist sehr laut, ja? Ist es normal? Okay, gut. Es kann noch lauter werden. Ja, Becky und ich, wir freuen uns ganz riesig, da zu sein. Becky, vielleicht kannst du noch kurz auch mal, kannst du was sagen?
Ja, hallo. Ja, wir freuen uns riesig, wieder hier in Zwickau zu sein und ja, wir sind gespannt auf diesen tollen Nachmittag, vor allem Evangelisation. Und also ich musste vorhin so denken, da steht ja das im Wort Gottes, wenn unser Herz voll ist, dann geht was über? Der Mund geht über. Und das soll so unser Wunsch sein, dass wirklich die Liebe Gottes in unserem Herzen brennt. Und dass das zu unserem Mund rausgeht. Und ja, also Peter hat oft die Begabung, zu Massen von Menschen zu sprechen, aber auch persönlich. Und er hat ganz, ganz tolle Tipps heute Nachmittag. Und bei mir ist es eher so, dass ich, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich in der Stadt bin und ganz auf einfache Art und Weise wirklich die Liebe Gottes weitergebe und Menschen von Jesus zu erzählen. Und das finde ich echt ganz toll. Und da ist es so wichtig, dass unser Herz voll ist und dass der Mund übergeht. Und ich sehe da so viele volle Herzen hier. Ich denke also heute Abend, da geht ihr alle heraus, voll geladen und nächsten Sonntag ist die Gemeinde voll. Amen. Okay.
Danke, Becky. Ja, ich spreche zu euch heute nicht als ein Profi, sondern als einer wie euch, der auch am Lernen ist. Denn eigentlich persönliche Evangelisation, mit Menschen zu reden, ist für alle Menschen, glaube ich, eine Überwindung. Und das muss man einfach erkennen. Aber wir können gewisse Dinge lernen und dann vorwärts gehen. Dein Glauben verschenken, das ist das Thema. Wie mache ich das? Und ich möchte es ganz praktisch machen heute Nachmittag. Ganz praktisch. Denn ich finde, es gibt viel Theorie, aber wie kann es ganz praktisch aussehen? Wie kann ich meinen Glauben verschenken? Und das ist ganz wichtig. Becky und ich, wir waren gestern in Leipzig und wir waren auf dem Weg nach Zwickau von Magdeburg oder Braunschweig und da geht's halt durch. Und dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir eine Pause, jetzt halten wir noch kurz in Leipzig an. Und wir waren noch nie in Leipzig und dachten, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe schon oft gehört, dass es eine schöne Stadt ist. Jetzt gucken wir mal. Dann sind wir da reingefahren, haben dann einen Parkplatz gefunden und sind dann raus und kamen auf diesen schönen Marktplatz. Und da war gerade Markttag. Ja? Und wir denken immer, ach, die Deutschen, die sind ja so abweisend und die wollen ja, mit denen kann man nicht so schnell Freund werden, ja, so war so meine Einstellung. Und wir saßen da, oder wir standen da an einem Bistrotisch und ich habe ein Brötchen mit ein bisschen Wurst, etwas Herzhaftes und habe da gegessen und Becky, die hat sich auch ein bisschen was gekauft und wir standen da und da waren Leute um uns herum und es war nicht lange und wir waren im Gespräch. Und einer, der hielt sein blinder Hund und hat uns erzählt, ja, manches erzählt, warum sein Hund blind ist und so. Und ich dachte, Mensch, wenn man nur Zeit hätte, mehr Zeit hätte, die Leute sind nicht abweisend. Und man könnte eigentlich leicht mit Leuten ins Gespräch kommen in Deutschland. Ja, aber oft, und ich merke das bei mir, wir haben so wenig Zeit. Ja, geht's euch auch so? Wir sind immer im Rennen und dann immer da und dann kurz da und alles läuft nach der Uhr und man muss da, der nächste Termin wartet schon auf uns und das hindert uns oft, so mit Leuten ein bisschen länger. Einfach simpel, ganz einfach, nicht jetzt mit Zwang. Ich muss jetzt 5 Leute von Jesus erzählen. Nein, ich gehe da. Am besten wär's, man hätte Zeit, man geht einfach auf den Markt und sagt, Heiliger Geist, hilf, zeig du mir, mit wem ich ins Gespräch kommen könnte. Ja, das ist schon mal ganz schnell vorweg. Dein Glauben verschenken. Wie erreiche ich, und ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, wie erreiche ich meinen muslimischen Nachbarn? Ich hole extra den Muslimen raus, weil wir erstens mal 1,6 Milliarden Muslimen haben, das ist schon ein Viertel oder von der Weltbevölkerung, und das ist schon mal gut, und jeder von uns, wir kennen Muslimen, aber nicht nur Muslimen. Wie erreiche ich meinen Nachbarn? Und vieles wird gleich sein. Ja, ich habe einen Vorteil in Eldoret, da wo wir wohnen. Ich bin dort aufgewachsen, und unsere Nachbarn sind Muslimen. Und ich habe mit denen als ein kleiner Junge Fahrrad gefahren, Bäume gestiegen, Früchte geklaut und so Sachen. Wir haben alles Mögliche zusammen gemacht. Und so, jetzt sind die Brüder alle in meinem Alter, die sind ja alle in meinem Alter und haben Töchter und Söhne, die ja auch so alt sind wie meine Töchter und Söhne und Sohn, Töchter und Sohn. Und dann plötzlich, obwohl wir eigentlich im Fernsehen sind, wir versuchen ja auch als GFI evangelistisch über Medien sehr stark auch ein Outreach zu machen. Wir versuchen, in den Wohnzimmern zu kommen. Und interessant, ich war mal auf Besuch bei denen, und es war gerade Ramadan, und dann läuft Schrein, und die haben ihr Gebetsteppich und alles. Und das Fernsehen, das läuft voll Karacho, und da ist unser Programm. Und ich dachte, mei, also die hören das Evangelium. Die hören das Evangelium. Die sehen auch, wie Leute sich für Jesus entscheiden. Die hören von, wie Jesus Menschen heilt und alles. Ja, und das ist so schön. Und dann kamen sie mal zu uns nach Hause und haben gesagt, Peter, wir möchten gerne, dass du der MC bist, der Master of Ceremony bei unserer Tochter ihrer Hochzeit. Und dann habe ich gedacht, ich habe sie gefragt, habt ihr das gut überlegt? Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Wollt ihr mich als der Master of Ceremony machen für eure Hochzeit? Und ich habe gemerkt, Muslimen sind manchmal einfach, was zählt, ist Freundschaft. Beziehung aufbauen. Einfach Freund sein. Und so, war das so. Da kam der große Tag, und ich hatte das Mikrofon, und ich habe das ganze Programm geleitet in einer riesen Halle. Es war islamische Hochzeit, und zwischendrin, die Frauen waren getrennt, Frauen da drüber, die Männer dort, und die durften sich gar nicht sehen, da war eine Trennwand. Ja, und ich stand auf der Bühne, ich konnte natürlich beide sehen, und habe dann einfach das Programm geleitet. Und als ich das Mikrofon dann, als ich fertig war und wollte es eigentlich der das Offizielle dann macht, übergeben, dann nahm er das Mikrofon nicht an. Und ich bin ihm immer nachgelaufen, und der nahm das Mikrofon nicht an. Und dann habe ich die Leute angeschaut, was ist denn los? Der nimmt einfach das nicht an. Dann musste jemand kommen, und dann haben sie mir gesagt, leg das Mikrofon ab. Und dann konnte er weitermachen. Und dann hat er es erst abgenommen, weil ich bin ja unrein. Also, das müsst ihr mal vorstellen, was für ein Spagat diese Familie gemacht hat, auf eine islamische Hochzeit einen Christen einzuladen, das zu machen. Und ich hatte noch zum Schluss, ich hatte noch zu denen gesagt, ich mach's, aber zum Schluss würde ich gerne noch 5 Minuten was sagen. Ist das okay? Dann haben sie gesagt, ah ja, natürlich, ist okay. Ja, du kannst ruhig sagen, sag, was du willst. Okay. Das sagt man nicht zweimal einem Evangelist, einer, der evangelistisch unterwegs ist. Ja, ja. Aber so gibt's Gelegenheiten, noch und noch, wenn man Freund ist mit den Leuten, wenn man einfach da ist und ja, und sie Liebe zeigt. Ich glaube, Liebe ist das, was wir Christen ja am meisten können. Liebe zeigen und einfach Akzeptanz und ja, und weiter und so. Ja, ganz zum Schluss durfte ich dann noch so ein paar Minuten noch sagen, was ich für wichtig finde in einem neu geschlossene Ehe, und habe dann über das Fundament gesprochen, auf Jesus zu bauen. Und die haben alle das Evangelium gehört. Und dann habe ich gesagt, ihr habt uns bestimmt auch im Fernsehen gesehen, ihr schaut weiter diese Programme, es ist gut, und da könnt ihr von Jesus hören. Wie erreiche ich meinen muslimischen Nachbarn? Ich möchte den Vers, mit dem Vers beginnen, 1. Petrus 3,15. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Also wir sollen allzeit bereit sein, das Evangelium weiter zu verschenken, aber in Sanftmut und nicht hart. Also mein Onkel, der hat's mal falsch gemacht. Also obwohl, vielleicht wenn der Heilige Geist so führt, dann war's richtig. Aber das ist ganz selten, dass es so kommt. Der hat einen Tramper mitgenommen in Tübingen. Und in Tübingen, die studieren ja Theologie, und er war Theologiestudent, und er hat angehalten mit seinem VW-Bus und hat den mitgenommen, und dann sind sie gefahren, und es wurde so langsam sehr dunkel und es fing an zu regnen, und da war richtiges Gewitter, und dann sind sie gefahren, und mein Onkel, der hat immer über Jesus gesprochen. Und ein Tramper ist optimal, der kann nicht davonrennen. Und dann hat er ihn, hast du schon mal was von Jesus gehört? Dann sagt er, jetzt hör nur auf. Ich kann diesen Namen nicht mehr hören. Und mein Onkel, der ist natürlich, der hat einen heiligen Zorn bekommen. Das kann man doch so ganz. Und mein Onkel hat ihn angeschrien. Von Tübingen, das sind bis nach Freudenstadt, das sind etwa 3/4 Stunde lang, hat er ihnen erzählt, wen er eigentlich denkt, dass er ist, dass er sich so hochmütig wäre und so weiter und so weiter, und hat einen echt. Und dann kam er in Freudenstadt an. Ich sage jetzt, so sollt ihr es nicht machen. Ich meine, ja. Da kam er in Freudenstadt an und hielt an, und der junge Mann, da ist dann ausgestiegen, kam dann rüber zum Fenster von meinem Onkel, Onkel Ernst hat er geheißen, und sagt, danke, das ist die einzigste Sprache, die ich noch verstehe. Das ist die einzigste Sprache, die ich noch verstehe. Danke, dass du mich so angesprochen hast. Und dann haben sie sich verabschiedet. Vielleicht war es doch der Heilige Geist, aber gut. Das lassen wir jetzt mal. Ja, aber auf jeden Fall, er war mal. Ja. Aber ich sage euch, wie man es nicht machen soll. Aber auf jeden Fall, wir sollen sanftmütig und mit Gottesfurcht uns die Hoffnung weitergeben, den Gott uns schenkt. Wie erreiche ich meine Nachbarn? Viele Christen haben ja das Anliegen, ihren Glauben. Wir sollen alle das Anliegen haben, unser Glaube an Jesus Christus mit anderen Menschen zu teilen. Ja? Und wir wollen doch die gute Nachricht verschenken. Das, was wir erlebt haben, wollen wir nicht für uns selber behalten. Es erinnert mich an diese Geschichte, auch im Alten Testament, wo die Leprakranken in das Camp gegangen sind und von den, ich glaube, es waren die Malekiter oder die Midianiter, und die waren ja alle weg, die sind alle geflohen, und da war das Essen, und in der Hauptstadt, gerade hinter der großen Mauer, waren alle am Verhungern. Dann haben sie gesagt, das können wir doch nicht für uns selber behalten. wir müssen es doch weiter sagen. Und etwa so geht es uns. Wir haben so viel, was wir mit Gott erleben und was wir uns geht so gut, dass es so wichtig ist, dass wir es weitergeben, auch an andere. Und der Wunsch entsteht, dass wir es andere weitergeben wollen, aber es besteht sehr viel Unsicherheit. Geht's euch so? Es ist sehr viel Unsicherheit da, wenn wir versuchen, andere Menschen von Jesus zu, wenn wir das machen wollen. Und wie kann ich meinen muslimischen Nachbarn oder auch mein normaler deutscher Nachbar, wie kann ich mit ihm ins Gespräch kommen? Ihre Weltanschauung ist anders, ihre Kultur, ihre Werte sind oftmals so verschieden von den unseren. Wie macht man das? Es gibt, wenn man mit Muslimen zu tun hat, oft falsche Stereotypen, die sehen dich an und die stellen sich das und das vor. Also Christentum ist für sie etwas Furchtbares. Und das sind so die Gedanken, die da sind. Die sehen in uns was anderes, als was wir denken, dass sie sehen sollen. Deshalb ist es nur im Gespräch und durch Austausch können wir manche Sachen abbauen. Und tragfähige Beziehungen aufbauen, das soll unser Ziel sein. Gut, wenn du weißt, dass du nur eine Minute hast oder 3 Minuten, dann ist das was anderes. Aber wenn du zum Beispiel in einem Beruf, ja, Arbeitskollege hast, ich hatte einen Türke als Arbeitskollege und er hat immer die Tischplatten geschliffen und ich war nebendran und habe da auch Tischkanten gemacht und mit ihm zusammengearbeitet und ich habe immer gebetet für ihn und habe immer gesagt, Herr Jesus, schenk du mir mal die Gelegenheit, wenn ich mit ihm reden kann. Ich möchte nicht zu schnell gehen. Er ist Muslim und ich möchte, dass er doch dich kennenlernt. Und dann eines Tages kam er zu mir rüber und das hat auch der Geist, das wirkt der Geist Gottes. Das Schöne ist, wir als Christen arbeiten nicht alleine. Der Heilige Geist ist mit uns im Team. Oder wir sind mit ihm im Team. Und dann kam er rüber zu mir und sagt, du lachst viel. Dann habe ich gesagt, das stimmt, ich bin sehr fröhlich. Ja, warum du so? Und ich sehe, du hast so Linien, so Falten. Also das zeigt mir, du lachst sehr viel. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, es ist Jesus. Nix Jesus, was Jesus? Und dann ist er davongelaufen Dann war es nur etwa 2-3 Stunden, dann kam er wieder. Was ist da mit Jesus? Erzähl mal, wie so. Und ich habe gelernt, es ist immer gut, immer so löffelweise. Kleines Löffel, nochmal ein Löffelchen. Nix da. Und dann läuft er wieder davon und macht wieder weiter. Und dann, aber das lässt ihn nicht los. Ja? Und dann kommt er wieder. Und das ist so ähnlich, wie wenn man ein Kind Spinat füttert. Da musst du aufpassen, du darfst nicht zu viel. Wenn du zu viel reinschiebst, dann kriegst du das über deine Kleider, weil das geht los. Deshalb musst du nochmal. Und immer nur so viel. Und vor allem Beziehung bauen, Freund sein, auch mal lachen können mit ihnen und auch mal Spaß haben, ohne dass es jetzt irgendwie, auf eine ganz normale Ebene, das ist wichtig. Und unser Ziel soll sein, Beziehung. Nur so werden wir richtig vorwärts kommen. In Norduganda haben wir versucht, in eine islamische Stadt für Jesus zu gewinnen. Und überall sind nur die Minaretten, also die Moscheen zu sehen. Und es war gefährlich. Gab nur 3 Gemeinden, die Gemeinden wurden verfolgt und es war nicht einfach. Und Gott hat uns aufs Herz gelegt, wir sollen in diese Stadt reingehen und sollen eine große Evangelisation machen. Ja, wie machst du das? Wisst ihr wie? Beziehung aufbauen. Wie machen wir das? Fußball. Da haben wir ein Fußballturnier gemacht und haben da miteinander Fußball gespielt oder vor allem sie haben 10 Mannschaften gestellt und die hatten alle Trikots an und haben da gespielt und ich saß neben den Imam und den Sheikh und wir haben da gejubelt und jetzt schreien wir mal hinter diesem toten Ball hinterher und der gegen der Nummer 7, ja, wer ist der Nummer 7? Ja, wo kommt der her? Der spielt aber echt gut, ja, und so. Und so ein bisschen Freundschaft und da haben wir gelacht und dann ein Tor, ja, yeah, High Five, ah, Tor. Und dann sah was und da habe ich gemerkt, da ist was entstanden zwischen uns. Und dann habe ich ihnen jeden Tag gesagt, haben denen gesagt, hey, komm doch rüber. Wir haben auf dem anderen Feld diese Veranstaltung und zwischen den Fußballspielen hatten wir Leute, die gesungen haben, die Zeugnis gegeben haben, die schon dort schon evangelisiert haben, aber auf ganz löffelmäßig. Trieben wir mit dem Feld, da war es dann im Topf, ja. Und wir wollten, dass die Leute alle da rüberkommen. Und da haben die Imams gesagt, nee, wir kommen nicht dort rüber. Und wir werden uns auch nicht dort sehen lassen. Aber, ja, aber schön, dass ihr da seid und mit dem Fußball. Und sie waren dann Freund. Und da sind keine Steine geflogen, weil wir Freunde waren. Hätten wir einfach den Topf ausgepackt, dann wären Steine geflogen. Dann wäre echt was los gewesen. Das wäre unmöglich gewesen, dort was zu tun. Ja, und dann am Samstag war dann der große Tag und ich habe da auch zu den Imams und denen gesagt, ja, wir werden dort drüben am Samstag dann die Trophäen oder was sind wir da, die Siegerehrung machen und ja, und da wollen wir, dass ihr alle da seid. Nee, aber macht die Siegerehrung hier. Nee, wir machen es dort drüben, weil da ist ein großes Soundsystem, wir wollen das ganz offiziell machen, wir wollen, dass viele Leute das sehen und die Teams, die kriegen dann alle ihr Fußball und ihr andere verschiedene Sachen und wir wollen euch einfach ein Segen sein. Ja, ich weiß nicht, ob ich komme. Aber da waren viele da, viele Muslimen auch. Also die waren alle da. Und ich konnte über das Thema sprechen, wie erreiche oder wie bekomme ich meine Siegerehrung oder mein Trophy, mein Reward im Paradies. Und für sie Paradies ist ja etwas anderes. Die denken ja schon an Jungfrauen und was weiß ich. Und habe ihnen erklärt, wie der Himmel ist, laut Bibel. Und was und wie man ewiges Leben bekommen kann. Und dann, alle hebt eure Hände hoch. Wir wollen jetzt beten. Und ihr könnt jetzt euch entscheiden für Jesus. Und dann, ja, die haben ihre Hände. Jeder hat seine Hände. Weißt du, wenn du sagst, alle hebt eure Hände hoch, dann hast du schon mal eine Hemmschwelle weggetan. Hättest gesagt, wer will Jesus annehmen? Dann hätte keiner seine Hand hochgehoben, weil da geht die Verfolgung los. Also, jeder hebt eure Hände hoch. Und der Heilige Geist weiß genau, wer es ernst meint. Da wir dürfen nicht ihn unterschätzen. Und dann haben sie ihre Hände hoch. Jetzt sprecht mir nach. Komm, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Und du hörst, wie die Muslimen dir nachbeten. Und da ist wirklich was passiert. Monate oder Wochen und auch Monate danach hatten wir ein Nacharbeitsteam. Das waren Missionare aus Finnland und aus Amerika und auch Ugandaner. Die sind dann dahin und haben sich mit den Imams getroffen und haben sich drei, vielleicht, ich glaube sogar viermal getroffen und haben die Bibel verschenkt und haben mit denen über Jesus gesprochen. Und die Imams sind dann nicht mehr gekommen, um zu kritisieren. Am Anfang ja. Die wollten, ja, und dieser Jesus und so. Aber dann haben sie gesagt, sagt uns mehr von Isa. Wir wollen mehr wissen von Isa. Und es fängt alles mit Beziehung an. Ohne Beziehung können wir nicht erwarten, dass unser Nachbar zu Jesus kommt. In Quent, schnell, Quent, ja, jetzt noch die Botschaft, da. Und wollen Sie jetzt Jesus ihr Leben geben? Das klappt nicht. Das muss auf einer Beziehung gebaut sein. Wo können wir Anknüpfungspunkte finden für tiefgehende Gespräche? Wo geht's? Und es braucht Zeit. um das rauszufinden. Respekt, Wohlwollen, Ehrlichkeit ist dabei sehr wichtig. Und Leute erkennen, können bald erkennen, dass du, wenn du nur aus bist, sie zu bekehren, das erkennen die. Das sehen die. Aber wenn du als Freund wirklich interessiert bist, sein Auto ist kaputt, du gehst hin und du hilfst ihm oder irgendwas und du bist Freund. Und dann kommt ihr ins Gespräch und du wartest, bis er den Glaubensthema anspricht. Und das sind, die Muslimen sind die schnell, fangen gleich auch damit an. Dann bist du gleich drin und kannst ihnen von Jesus erzählen. Und ich sage euch dann auch weiter, wie man das am besten auch machen kann. Es braucht Zeit, um gute, vertrauenswürdige Beziehungen aufzubauen, und werde zu gute Freunde mit diesen Leuten. Es ist nicht, ich weiß, es ist manchmal nicht oft leicht, viele sind zu. Viele, vor allem wenn sie die man in der Stadt so trifft, die wollen mit uns nichts zu tun haben, denn sie sehen uns schon als zweite Qualität Bürger. Ja, manche haben so diese Haltung und manche haben auch nicht diese Haltung. Manche sind selber in große Probleme, aber da ist einfach diese Distanz, das halt normal auch in unser Volk auch da ist, Deutsche und Fremde und so. Und das ist eben schade, dass das so ist. So, werde zu gute Freunde und dann kann auch dieser Austausch entstehen. Kontakte knüpfen und Freundschaft aufbauen. Halte Ausschau. Und das ist wichtig, dass wir als Menschenfischer Gottes, dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern wenn du in die Stadt gehst, halt Ausschau. Guck mal. Schau mal die Leute an. Oder dein Nachbar. Wie ist sein Umfeld? Wo gibt es Menschen in unserer Umgebung, die Jesus brauchen? Wo gibt's die? Wir werden manchmal betriebsblind. Wir Christen, wir können es uns so gut haben, wir haben so eine tolle Gemeinde und es läuft alles so gut und wir haben so einen tollen Gottesdienst und wir leben in unseren eigenen Seifenblasen und werden betriebsblind. Herr Jesus, hilf du uns, dass wir trotz die tolle Sache, die wir erleben und den Lobpreis und alles, was wir haben, dass wir ein Herz haben für Menschen. Ja, überlege und denke darüber nach, welche Herausforderungen, welche Probleme haben diese Menschen? Und was für Nöte ist in ihrem Alltag? Viele Muslimen oder auch Nachbarn haben Probleme. Wir denken immer, wow, das sind so schöne Fassaden. Aber was da hinter diesen Fassaden steckt, da ist viel kaputt. Viele Ehen kaputt. Viele Patch-Familien, wie sagt man da? Ja? Und da ist viel, was Unvergebung manchmal. Manchmal haben Leute echt Not. Manchmal versuchen sie gerade sich über Wasser zu halten. Es ist manchmal nicht einfach. Und dann auf der anderen Seite gibt's Leute, die haben so viel Geld, Materialismus noch und noch, also alles, und haben so viele Sorgen. Es geht ihnen nicht so gut, wie es äußerlich aussieht. Und da brauchen wir manchmal den Heiligen Geist, der uns hilft und einfach uns manchmal auch hinter die Kulissen mal eine Schau schenkt. Wenn man sagt, Heiliger Geist, zeig du mir die Nöte. Hilf du mir, durch die Fassaden zu sehen. Hilf du mir, weiter zu sehen. Sei höflich und gehe nicht mit der Tür ins Haus. Brech nicht einfach rein. Sondern immer höflich sein, zeige ehrliche Interesse. Das ist ganz wichtig. Ehrliche Interesse zeigen. Versuche einige Worte, auch vor allem auch bei Fremden, versuche einige Worte in ihrer Sprache zu lernen. Also in Kenia, wenn du die Sprache kannst, Swahili oder auch, ja, auch vor allem auch eine Stammessprache, wow, da gehen die Türen auf. Wenn die Polizei mich anhält in Kenia und die meinen, ich bin wegen meiner Hautfarbe, ich bin ein Deutscher, und die fangen an, mir Probleme zu machen, das machen sie ja, weil das ja, da hoffen sie, dass da irgendwo mal was fließt, dann schalte ich auf Kiswahili und spreche Swahili und dann, bist ja einer von uns. Bist ja einer von uns. Sprache macht sehr viel aus, auch bei Evangelisieren. Wenn man jetzt eine gewisse Gruppe hat, den Gott uns aufs Herz legt, zum Beispiel Arabisch Sprechende oder Leute, wo man eben eine Sprache, wo man ein paar Wörter kann und man kommt so ins Gespräch, plötzlich du staunst, wie die Türen aufgehen. Oder wenn man auch die Namen der Kinder weiß, beim nächsten Mal, wenn man wieder auf Besuch kommt. So Feinheiten zeigt und baut echt Beziehung. Versuche einige Worte in der Sprache, aber hör zu, sei zurückhaltend. Muslime sind gastfreundlich und wir können auch gastfreundlich sein. Lad sie auch bei dir ein. Mach mal einen Grillnachmittag. Gut, musst aufpassen. Kein Schweinefleisch ist nicht so gut, ja. Aber ja, deshalb ist gut. Man erkennt, was würde der Nachbar wirklich auch essen, wenn er jetzt bei dir jetzt ist. Jetzt das große Wie. Das große Wie. Wie können wir über unseren Glauben sprechen? Erstens mal, sei geduldig und warte. Nicht zu schnell. Sei Freund, hör zu, informiere dich auch ein bisschen über ihre Religion. Gerade über den Islam ist gut, wenn man ein bisschen weiß. Aber weißt du was? Man muss nicht alles wissen. Dein Zeugnis hat Power. Was du mit Jesus erlebt hast, spricht mehr als Volumen von Büchern. Erzähle von dir. Weißt du, wenn ihr ins Gespräch kommt und vor allem, wahrscheinlich würden sie damit anfangen. Die merken, du bist anders. Und die sprechen, ja, warum bist du so freundlich? Warum du so? Dann kannst du sagen, ja, ich habe was erlebt. Und das möchte ich dir erzählen. Jetzt führe keine aggressiven Streitgespräche. Wenn ihr mit Leuten ins Gespräch kommt, versucht nicht, ja, euer Glauben bis aufs Blut durchzukämpfen. Du verlierst einen Freund und es lohnt sich nicht. Du kannst die Argumentation oder den Streitgespräch kannst du gewinnen, aber du verlierst einen Freund. Und du willst doch noch weiter mit dem weitersprechen. So vermeide auch manchmal so gewisse Begriffe. Ja, da gibt's so Begriffe wie jetzt, ich würde vermeiden, über die Dreieinigkeit zu sprechen. Also ich würde manche Sachen vermeiden und würde schnell zu Jesus kommen. Würde über Jesus sprechen, denn wir sind alle begeistert von unserem Herrn. Und was er uns bedeutet und ich würde auch nicht jetzt drauf pochen, er ist Gott und so, sondern ich würde Geschichten erzählen. Ich würde von der Bibel Geschichte erzählen über Jesus und die Bibel reden lassen und zeigen, dass Jesus Gott ist. Als zu ein Konzept, ja, das haben wir in der Gemeinde gehört und jetzt kriegst du es auch nochmal. Ja, nee, es ist wichtig, dass man das ganz liebevoll rüberbringt. Wenn wir evangelisieren in Kenia, auch in Nordkenia an der äthiopischen Grenze, dann machen wir so, wir machen viel Geschichtzählung. Wir erzählen die Bibel von der Schöpfungsgeschichte, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und zwischendrin haben wir diese komische Musik zwischendrin. Also 10 Minuten diese schräge islamische Halbmusik, aber mit biblischen Texten. Und haben einen Sänger, der das gut kann. Und die Leute, die sind die finden, wow, die Musik, ja, das ist ja unsere Musik. Aber die Texte, das ist unser Text. Und dann Geschichten. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Er ist allmächtig. Ja, das sagt der Koran auch. Er ist allmächtig. Und dann so. Und dann die Schöpfung. Gott hat den Menschen geschaffen. Ja, das hat der Koran auch. Und dann merken sie, und dann sagen wir, erzählen wir in unserer Geschichte, was der Koran nicht sagt. Und was die Bibel sagt. Und sagen ganz deutlich, und die Bibel sagt das. Und dann der erste Mord. Und das ist schon ein Tageseinheit. Dann kommt der nächste Tag. Und dann erzählen wir über Mose, über Elia, über das Blut, weil immer wieder das Opfer. Durch die Bibel, ganz durch das Alte Testament, das Opfer. Ja, und kommen. Und bis Freitag, Freitag kommt dann unser Hubschrauberlandeplatz im Neuen Testament. Und das ist der Berg der Verklärung. Jesus kriegt Besuch. Elia und Mose sprechen mit Jesus. Oh, das ist wunderbar. Ein Muslim kannst du da abholen. Was war so wichtig? Warum musste Jesus von den beiden besucht werden? Was war da wichtig? Das war das große Opfer. Jesus würde nicht nur, ein Lamm würde jetzt da, wie in all den, im Alten Testament immer wieder geschlachtet werden, sondern Jesus würde als Opfer für die Sünde der ganzen Menschheit sterben. Plötzlich gehen die Herzen auf bei den Muslimen. Ah, jetzt verstehen wir. Und dann sagen die am Schluss nach der Evangelisation, danke, zum ersten Mal hat uns jemand den Tora richtig erklärt. Wow. Beziehung. Geschichten. So das Evangelium weitersagen. Bleibe am Ball und sei nicht aufdringlich. Sobald du anfängst, ja, jetzt ist Zeit, du musst dich jetzt bekehren, jetzt komm, das ist ja, das wird nichts. Sei nicht aufdringlich, versuche geduldig und forsch, sei einfach geduldig. Und jetzt, was ist die Botschaft? Ganz einfach. Liebe. Gott liebt die Menschen. Er liebt die Menschen. Das gibt's sonst nirgends. Das gibt's nirgends. Keine Religion hat das. Gott liebt. Er liebt jeden. Er kennt jeden. Das Zweite, wir leben in einer bösen Welt. Das muss man auch nicht, das kann jeder auch in den Nachrichten bestätigt sehen. Also die Welt ist ja echt kaputt. Aber Nummer 3, da ist Errettung. Errettung. Gott hat das größte Rescue Operation, sagt man auf Englisch. Das, wie sagt man da? Rettungsaktion gestartet und hat seinen einzigsten Sohn, sein Liebstes gegeben, der für unsere Sünden sterben soll. Und der gestorben ist, um uns loszukaufen, um unsere Schuld zu bezahlen. Und er hat Errettung geschaffen. Und jetzt kommt die freie Wahl. Jeder soll die freie Wahl haben, auch Muslimen, auch unser Nachbar, auch der Katholik. Es reicht nicht aus, dass man einfach ein paar Tropfen auf den Kopf kriegt hat, mal wo man noch ein Baby war, sondern jeder soll die freie Wahl haben und soll sich entscheiden. Und dann kommt Wiederherstellung. Und diese fünf Sachen, das ist das Evangelium, eingepackt in ein Nutshell, in klein. Liebe, eine böse Welt, Errettung, freie Wahl, Wiederherstellung. Und wenn Gott wiederherstellt, das ist viel besser als was die Welt. Wie viele Alkoholiker wurden wiederhergestellt, wo sie sich für Jesus entschieden haben? Ich glaube, jeder von uns, wir haben unser eigenes erlebt, was wir mit Gott erlebt haben. Wie war dein Leben vorher? Wie ist dein Wendepunkt passiert? Was geschah gleich danach? Und wo wärst du heute, wenn du nicht Jesus kennengelernt hättest? Das ist das, was die Menschen hören wollen und hören müssen. Wie gebe ich mein Zeugnis? Und das sehen wir jetzt. Wie gebe ich mein Zeugnis? Das, glaube ich, ist jetzt der Kern von heute Nachmittag. Und es ist wichtig, dass ihr das ganz genau anhört, denn wir werden jetzt dann bald in kleine Gruppen einteilen. Und du wirst dein Zeugnis, du wirst deinen Nachbarn zu Jesus führen und der andere wird, wir werden das jetzt üben. Gell? Denn das ist so, wenn wir hier fertig sind, morgen, übermorgen zurück im Beruf, dann könnt ihr das anwenden. Das hilft. Und das kann man sogar in einer Minute machen. Wie gebe ich mein Zeugnis? Erstens mal um Erlaubnis bitten. Das ist wie die fünf Finger in einem Hand. Um Erlaubnis bitten. Darf ich Sie eine persönliche Frage stellen? Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Wenn du so fragst, die meisten Leute sagen nicht nein. Sie sagen nicht nein. Und vor allem, wenn du jetzt schon Freund geworden bist, hast du ein bisschen Beziehung aufgebaut. Vielleicht arbeitet ihr zusammen am Arbeitsplatz oder ihr sitzt schon lange miteinander neben in der Schule oder ihr seid irgendwie in der Nachbarschaft schon viele Jahre in Nachbarschaft, aber ihr habt noch nie richtig miteinander gesprochen, aber jetzt macht ihr mehr zusammen und jetzt kommt ihr zu diesem Punkt. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Was war das Beste, was sie jemals erlebt haben? Leute sprechen gern von sich selber. Was war das Beste, was sie jemals erlebt haben? Oh, als meine Tochter zur Welt kam, als ich geheiratet habe, als ich meine Braut gefunden habe, da gibt es so viele Varianten, die Leute werden dir erzählen, was das Beste war, was sie ihnen jemals erlebt hat. Und dann wirst du das anhören und dann kannst du sagen, wow, ja, stimmt. Mensch, ja, so ging's mir auch. Ja. Aber man gibt dann, ja. Und dann kommt das nächste. Nochmal Erlaubnis. Darf ich Ihnen sagen, was für mich das Beste war? Und da werden Sie nicht nein sagen. Was war für dich das Beste? Oh, da brauchst du mir nicht sagen, was für mich das Beste war. Klar, ich habe Becky kennengelernt, das war toll. Aber da war was. Und dann musst du aufpassen, noch nicht so schnell über Jesus sprechen. Fang an, jetzt ist BC, also auf Englisch sagt man BC, before Christ. Ja, before Christ. Und das ist jetzt der zweite Punkt, ja. Vor ich Jesus kennengelernt habe. Jetzt erzählst du, wie dein Leben war, vor du Jesus kennengelernt hast. Okay? Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war es so, ich habe mich eigentlich ziemlich bald bekehrt. Aber ja, bei mir war es so, ich hatte eigentlich keinen Sinn, kein Ziel, ich war ziellos. Manchmal, ich stand am Tor, da wurde Fußball gespielt in der Schule und ich habe einfach keine Elan gehabt, habe einfach zugeguckt, stand mehr im Weg als irgendwas. Und im Chor, ich habe niemals im Chor, ich habe mich überhaupt nicht, ja, wie sagt man da, gemeldet, freiwillig gemeldet. Oder wenn da irgendwas war, ich war immer so im Untergrund. Lustlosigkeit. Vielleicht, ich kann nicht sagen, dass ich depressiv war, weil ich war noch sehr jung. Aber es war einfach, was hält die Zukunft schon? Wie warst du, vor du Jesus kennengelernt hast? Manche von uns können richtige Sachen aufzählen. Was für Gefühle, was durch unser Kopf ging, was wir gedacht haben, wie es war. Und jetzt hast du bis jetzt noch nicht über Jesus gesprochen. Du hast um Erlaubnis gebittet. Ja, was war das Beste, was sie jemals erlebt haben? Was darf ich ihnen erzählen, was das Beste war, was ich erlebt habe? Und dann erzählst du über, wie dein Leben war. Ja, so war mein Leben. Aber du hast noch nicht Jesus erwähnt. Und die horchen zu. Ja, und was? Was dann? Was ist dann? Dann kommt der Turning Point. Der Wendepunkt. Und bei mir war das, mein Vater hat mich mitgenommen. Wir haben ein großes Zelt aufgestellt. Er hat den Sound gemacht. Ich war der einzigste Weiße, außer mein Vater. Alles war schwarz um mich herum. Und da war ein schwarzer Prediger, der hat geschwitzt. Der hat können wir vor Gott nicht bestehen. Und ich bin nach vorne geströmt mit den anderen, habe mich ins Gras gekniet und habe ganz bewusst mein Leben Jesus, jetzt kommt Jesus, Jesus geschenkt. Aha. Und ich weiß nicht mehr, wie die Zeit, also mein Vater hat mich dann geholt, es war nach 10 Uhr, ich weiß nicht, wie viel Zeit da fortgeschritten war und so, aber ich war da, ich habe einfach mein Leben klar Jesus geschenkt. Und jetzt kommt nach Christus, after Christ. Was ist dann geschehen? Was war die Veränderung? Was hat sich in deinem Leben verändert? Und das ist das, was die Leute anspricht. Wow, ich habe Sinn bekommen. Ich sage euch, bei mir hat sich was geändert. Ich habe mich gemeldet, freiwillig in der Schule. Ja, ich wollte dann auch die Bibel, so Bibelverse vorlesen in dem Chapel. Und das war richtige englische British School. Und dann hatte ich da Matthäus Kapitel 9 bekommen und ich sollte das vorlesen und ich stand da vorne. This morning's reading is taken from Matthew Chapter 9. Ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, hat bei mir sehr viel bewirkt. Ich fing an, richtig Fußball zu spielen, wie man soll. Ich fing an, anders zu sein. Ich war ganz, ganz, ganz anders dabei. Ich ging mit meinem Vater zum Evangelisieren. Ich war dabei, ich habe den Apparat und da hat sich Hoffnung und ganz anders. Ich hat plötzlich ein Ziel gehabt im Leben. Ich wollte auch mal Jesus dienen und ich habe eine Liebe bekommen für Gott. Und bei euch, das ist bestimmt, das könnt ihr ein anderes dann nachher erzählen. Und ihr könnt, ja, und was sich dann verändert hat. Und dann kommt der letzte Punkt. Hätte ich nicht Jesus angenommen, wo wäre ich heute? Dieser Gedanke, das bringt die Furcht Gottes in unser Leben. Wo wäre ich heute, wenn ich Jesus nicht angenommen hätte? Und das sagst du deinem Freund. Ich wäre wahrscheinlich ein Alkoholiker. Wahrscheinlich würde ich gar nicht mehr leben. Und dann kommt ein Punkt, da kommt eine Hemmschwelle. Und jetzt wird's Zeit, denjenigen zu fragen, ob er das auch erleben will. Und da braucht es ein bisschen Mut, aber denkt ja nicht, dass er nicht interessiert ist. Ich war in Eldoret, wollte nach Nairobi fliegen und kam ins Flugzeug. Und ganz wichtig, wenn man ins Flugzeug geht, ich hab gesagt, Herr Jesus, lass mich neben jemand sitzen, den ich zu dir führen kann. Und ganz wichtig, wenn du reinkommst, ist, wie du reinkommst. Das ist wie ein Approach beim Flugzeug. Also wenn man am Anflug ist, ist wichtig deine Höhe und dein, weil sonst klappt die Landung nicht. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir evangelisieren wollen. Du musst reinkommen, bisschen selbstsicher, freundlich sein. Und ich ging da rein und da saßen schon ein paar Leute. Und dann sah ich einer, der saß im Fenster und neben ihm war noch ein Platz. Und ich ging rein und gesagt, hello, my name is Peter. Und hab ihn begrüßt. Und ist der Sitz frei? Und hat er gesagt, ja, yes, der Sitz ist frei. Okay. Dann saß ich neben ihm. Und das ist so, wenn du schon von vornherein nicht mit ihm sprichst, dann darfst du nicht denken, dass sobald das Flugzeug abgehoben hat, dass du jetzt mit ihm ein Gespräch anfängst. Wichtig ist, dass du reingehst und zuerst mal diese Schallmauer brichst und sagst, hallo, is the seat free? May I sit next to you? Und dann sitzt du an und sagst, my name is Peter. Und dann sagt er, my name is Kariuki. Das ist der kenianische Wort, kenianische Name. My name is Kariuki. Okay. Good, Kariuki. Ja, wir gehen ja alle nach Nairobi, ja, ist ja klar. Aber was machst du? Ah, ich bin Geschäftsmann. Oh, Geschäftsmann. Schön. Und dann small talk. Und dann musst du nicht gleich zu viel reden. Denn du hast ja noch 3/4 Stunde. Er sitzt neben dir. Und dann hebt das Flugzeug ab. Und dann, während er so hochgeht, dann gucke ich an und sage, ah, Kariuki, du, und dann kommst ins Gespräch, ein bisschen über Smalltalk, und dann gleich die Frage, um Erlaubnis bitten. Was war das Beste, was dir jemals passiert ist? Und er fragt, der sagt, oh, okay, das Beste, der hat mir so, ja, der hat nichts Großes erlebt in seinem Leben, das war ganz komisch und ja, und so. Aber trotzdem, ich konnte ihm dann meine Frage stellen. Was darf ich dir erzählen, was ich schon alles erlebt habe? Oh ja, weißt du, da wird niemand Nein sagen. Da bist du schon. Niemand wird Nein sagen. Und dann fing ich an, ihm zu erzählen, wie mein Leben vor Christus war. Und dann noch nicht über Jesus gesprochen. Und erst dann beim Turning Point. Das ist Erlaubnis bitten, bevor mein Leben bevor Christus, Turning Point, nach Christus, wo wäre ich, hätte ich mein Leben nicht Jesus geschenkt. Und als ich zum Turning Point kam, habe ich dann erzählt, was danach war, und habe das ganze Ding durchgemacht. Und dann saßen wir da, und zwar Stille. Aber ich habe ihm mein Zeugnis gesagt. Und auch wenn es da aufhört, hast du sehr viel gemacht. Du hast dein Zeugnis gegeben. Das ist nichts. Der Heilige Geist kann das sogar weiterführen, dass er irgendwann mal später von jemand anders angesprochen wird. Aber der ist von dir angesprochen worden. Dein Zeugnis ist so powerful. Und dann kommt diese Hemmschwelle. Und dann habe ich ihm gefragt, Kariuki, would you like to receive Jesus like I did? Kariuki war ganz still. Und ich habe feste im Inneren gebetet. Und plötzlich sagt er, ja, ich hätte das auch gern. Ah, gut. Dann, ich war überrascht, aber gut. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was? Wir beten. bet mir einfach nach. Und dann hat er mir nachgebetet und wir haben die Hände gehalten. Und ich habe, und da war so eine Somali-Frau, Stewardessin, die hat gesehen, dass wir Hände halten, hat sie schon, oh, wo ist da? Ja. Aber er hat sein Leben Jesus geschenkt. Wir haben dann unsere Handynummern ausgetauscht. Heute ist ja alles mit, man hat Kommunikation, SMS, WhatsApp und so weiter. Und man hat dann die Handynummer aufgeschrieben und hatte weiter mit ihm Kontakt. Ich habe ihm auch eine Gemeinde in seiner Gegend auch zuschicken können. Habe dann ein bisschen recherchiert und habe ihm dann das zugeschickt. Er ging dahin, er ist jetzt Mitglied in einer Gemeinde dort in Yahururu. Aber wisst ihr, du kannst es. Jeder von uns kann es. Es ist nicht schwer. Und wir werden jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Ja, und wir teilen uns auf in Dreiergruppen. Also drei Personen. Und der eine darf mal zuhören. Denn das ist immer interessant, was der andere erlebt hat. Und ihr nehmt einander, Turns. Versucht's in 3 Minuten. 3 Minuten mal 3 ist 9. Also in 10 Minuten sind wir fertig. Also mit dieser Aktion. Jeder hat mal die Möglichkeit, den anderen zu Jesus zu führen. Okay? Seid ihr bereit? Also, legt los. Ich merke, ihr wart voll in der Sache drin. Das ist toll. Schön habt ihr's gemacht. Ihr seid jetzt alle bekehrt. Jeder hat sein Zeugnis gegeben. Lass mich ganz kurz was sagen zu Hemmschwellen. Diese Hemmschwelle, denjenigen dann zu fragen, willst du nicht auch Jesus annehmen? Ihr dürft nicht von euch selber ausgehen. Da ist mehr, das der Heilige Geist getan hat in dieser Person, als dass du dir vorstellen kannst. Und manchmal lieber riskieren und fragen. Und du wirst erstaunt sein, was der Heilige Geist alles vorbereitet hat. Nicht denken, dass derjenige jetzt erst sich mit Gott befasst, weil du jetzt mit ihm gesprochen hast oder mit ihr gesprochen hast. Sondern es kann sein, dass dieser Mensch einen Traum oder eine Begebenheit oder Gedanken schon länger sich damit befasst hat und sich wünscht, jemand würde doch fragen. Oder wie kann ich mit Gott in Kontakt kommen? Man weiß nicht, deshalb lass dich einfach vom Geist Gottes führen und geh über die Hemmschwelle weg und sag, willst du nicht auch dich für Gott entscheiden? Und wenn so, sollen wir nicht zusammen beten. Bete mir nach. Und dann gleich anfangen. Nicht lange rummachen, sondern nicht zu fragen, ja, willst du? Na, du musst jetzt gut überlegen. Nein, oh, nein, gleich los. Lieber Herr Jesus. Und dann fängt er an, lieber Herr Jesus. Und du wirst staunen. Der betet meistens nach. Lieber Herr Jesus. Komm in mein Leben, ich bin schuldig geworden. Ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Weil die wissen nicht, wie das beten. Du musst es schon vorausbeten und sagen, vergib mir meine Schuld. Ab heute möchte ich dir nachfolgen. Danke, Jesus. Und dann muss nicht ein 5-Minuten-Gebet sein, ganz kurz. Und dann sagen, danke, Jesus, ich gehöre dir an. In Jesu Namen. Amen. Und dann betest du für die Person. Herr, ich danke dir für den Karl, für die Renate und ich danke dir für das, was jetzt gerade geschehen ist. Da ist eine mächtige Sache entstanden. Danke, dass im Himmel ein Riesenfest ist und was du jetzt begonnen hast. Ich segne diese Person in Jesu Namen. Amen. Und dann lade die Person in die Gemeinde ein. Denn ohne Gemeinschaft ist Das, da wird die Person eingehen. Die Person braucht. Und dann folge die Person nach. Handy, SMS, WhatsApp. Ja, wie geht's? Wie war dein Tag? Ja, ich bete für dich. Und mach weiter. Und heute, Mensch, wir haben es so gut. Ja, wie geht's dir? Ja, und dann, wir treffen uns da und da in der Gemeinde um die und die Uhrzeit. Ich warte auf dich, wenn du kommst. Ich bin da. Und dann führ die Person weiter und bring die Person weiter. Und du wirst staunen, was da alles passiert. Amen. Ich wurde angerufen von meine Eltern und ich, wir wurden angerufen von einer Verwandten von uns. Mein Onkel Engelbert liegt im Sterben. Und wir sind schnell nach München gefahren und ich wusste, das ist die letzte Möglichkeit, dass dieser Katholik sein Leben Jesus schenkt. Und er war nie interessiert in Gott. Der ist immer einmal im Jahr in die Kirche gegangen, und zwar an Weihnachten. Und so, und dann das war's. Hat seine Zigarette geraucht, als wir unsere Family treffen hatten. Dann, sobald es dann über Mission das Thema war oder über Gott, dann stand er auf und ging raus. Er war immer abwesend. Aber jetzt lag er im Sterben. Und ich wusste, das ist seine letzte Chance. Es ist 12:05. Und wie es halt so ist, der Käsekuchen kommt zuerst und der Kaffee. Und wir saßen da um den Tisch mit unserer Tante und man konnte die Maschinen hören. Denn er hatte ein Riesenloch hier oben drin und die Maschinen angeschlossen. Man wusste, noch 2-3 Wochen und dann geht's zu Ende. Dann war es Zeit, zum uns verabschieden. Wir gingen rein ins Zimmer und alle haben sich verabschiedet von ihm. Und ich hab den Mann gesehen, bin auf meine Knie gefallen vor sein Bett und habe ihn an die Hände genommen und habe gesagt, Onkel Engelbert, bet mir nach. Nicht, Onkel Engelbert, willst du dein Leben Jesus geben? Nein, bet mir nach, jetzt. Herr Jesus, dann hörst du, wie er inmitten den Maschinen mir nachbetet. Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich bin Sünder. Er hat mir nachgebetet. Und als ich fertig war, waren alle in Tränen und er hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Ich habe dann noch mit ihm gebetet, habe mich von ihm verabschiedet und wir sind gegangen. Und eine Woche später kam dann der Pfarrer und wollte die letzte Ölung machen. Und der Onkel Engelbert mit aller Kraft sagt, schick ihn fort, ich brauche es nicht mehr. Ich habe nämlich mein Leben Jesus geschenkt. Wisst ihr was? Das sind die Hemmschwellen, die oft auch, ich weiß nicht, ob das natürlich ist oder ob der Feind es uns manchmal gibt, dass wir versuchen, will er überhaupt? Und man kann ja nicht ihn zwingen und man nicht zu stark vorangehen und so. Nein, komm. Im Lichte der Ewigkeit sind die Hemmschwellen nichts. Also wir müssen immer denken, diese Person, das ist die letzte Chance vielleicht. Und deshalb, ich möchte euch da ermutigen. Ich übergebe jetzt dann an der Axel. Bevor ich das tue, möchte ich euch nur ganz kurz was noch zeigen. Es gibt auch einen anderen Weg, wie man vor allem selbstgerechten Menschen das Evangelium bringen kann. Ich habe euch jetzt einen ganz einfachen Weg. Vielleicht werde ich euch den anderen Weg ein anderes Mal sagen. Und zwar, die selbstgerechten Menschen muss man anders anpacken. Und oft ist es so, Leute sehen sich als gut und so. Und da ist wichtig, dass wir als Ärzte, du hast ja das Medikament, was sie brauchen, das ist das Evangelium, das ist das Heil Jesu. Du musst ihnen ihre Krankheit richtig ausmalen. Stell dir vor, du kommst zum Arzt und du hast Krebs, vielleicht, ja, und der Arzt, der macht sofort die Schublade auf und sagt, nimmst die Medikamente, das ist gut, das ist gut. Du wirst nie die Medikamente schätzen. Aber wenn jetzt der Arzt eine Viertelstunde lang dir erzählt, wie krank dass du bist und so viele Wochen noch schlechter aussehen wirst und wie es dann wird und so und so und so und so. Und er spricht eine Viertelstunde und du kriegst Todesbangen. Du weißt, Mensch, mein Leben geht zu Ende. Und er zieht dann das Medikament raus, dann nimmst du das Medikament, gib's mir! Und genau so ist es mit dem Evangelium. Wir müssen manchmal bei selbstgerechten Menschen müssen wir anhand der 10 Gebote arbeiten und ihnen einfach zeigen, wie verloren der Mensch ist nach Gottes Richtlinie. Und ich spreche jetzt nicht von Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit bedeutet, wie lang ein Bart sein darf. Wie lang unsere Haare, unsere Röcke und so. Das ist Gesetzlichkeit. Ich spreche von Gottes Richtlinie, was Gott. Und der Mensch ist verloren, weil Gott uns mal richten wird nach die 10 Gebote. Auch, ja. Und deshalb ist es wichtig, denn das kann sein, dass man dann eben dann kommt und sagt, wenn jemand so selbstgerecht kommt, dass du eben sagst, ja, hast du schon mal was gestohlen? Dann sagt er, ja, weil in den 10 Geboten steht, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus geht sogar ein Stückchen weiter, wenn du eine Frau anschaust oder mit gelüstest oder so, dann hast du schon mit ihr Ehe. Hast du das schon? Und die meisten auf der Straße würden dir gleich sagen, natürlich. Ja, gestohlen, ja. Hast du schon mal gelogen? Na ja, klar. Also du, nach Gottes Richtlinie bist du, da hast du keine Chance. Und da brichst du diese Selbstgerechtigkeit, das oft da ist. Und dann fangst du an. Und wenn du nach diesem Richtlinie am Ende dann gerichtet werden würdest, würdest du in den Himmel kommen oder was würde auch, dann, was ist dann? Und dann merken die plötzlich, so kann ich nicht vor Gott bestehen. Ja, wow. Dann sieht es Gott wirklich so? Und dann plötzlich werden sie ganz sanft und dann kann man sagen, und jetzt, aber Gott hat ein Mittel, hat den Weg bereitet, hat Jesus gesandt, der für dich gestorben ist. Und du hast die freie Wahl. Du kannst es nehmen oder nicht. Und das ist eine andere Art, ein anderer Weg, wie man Leute auch das Evangelium bringen kann. Nur mal ein paar Verse. Psalm 1, Vers 2. Sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Psalm 119, 15, ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Psalm 119, 47, und habe Lust an deine Gebote, sie sind mir lieb. Und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und rede von deinen Rechten. Psalm 119, 96, ich habe alles, oh, das weiß ich nicht. Ja, gesehen, aber dein Gebot bewahre. Das ist ein anderer Text. Wir wollen Menschenfischer sein. Amen? Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir einfach ohne Stress uns Zeit nehmen und Menschen lieb haben, sie Beziehungen aufbauen, einfach Jesus ohne Zwang weiter teilen. Und vor allem, wenn du dein Zeugnis erzählst, wenn du erstmal lass sie erzählen, sie erzählen gerne von sich. Erzähl du von dir, was Gott an dir gemacht hat. Und ja, Menschen helfen zur persönlichen Begegnung zu Jesus Christus. Und Menschen sollen von Herzen nachfolgen. und selbstständige Gemeinden bilden, die sich ausbreiten. Also wir sind dazu berufen, uns auszubreiten. Amen. Und jetzt, ich gebe euch weiter und nachher können wir dann noch beten.
Die meisten von euch wissen ja, dass es mir im Juni gesundheitlich so schlecht ging. Und da war ich bei einer ganzen Reihe von Ärzten. Und da kommt immer die Frage, was machen Sie denn beruflich? Und ich weiß noch, als ich meine Arbeit aufgegeben hatte, 98, und dann vollzeitlich hier für die Gemeinde da war, in den ersten Jahren habe ich da immer gekniffen. Also wenn ich dann so ehemalige Arbeitskollegen getroffen habe, gerade in dem Autohaus, und was machst denn du jetzt? Dann habe ich da immer angefangen zu eiern und das war mir irgendwie hochgradig peinlich. Und ich habe das so wahrgenommen, dass meine Herzensentscheidung und das, was ich jetzt mache, in den Ohren des anderen einfach nur dumm klingt. Und ich habe mich da so geschämt und habe da echt gekniffen. Und dann jedes Mal mich über mich selber danach total geärgert. Und habe dann so sinngemäß, ich bin da jetzt so in der Gemeinde. Ach so, was machst du denn den ganzen Tag? Also, mir ging das extrem so, Arbeitskollegen, die man jahrelang auch kennt, und irgendwie wurde mir da auch bewusst, wie kennt mich denn eigentlich der Arbeitskollege? Der hat über Jahre gar nicht mitgekriegt, dass ich Christ bin unter Umständen. Also da habe ich immer sehr geeiert und irgendwann mal aber gemerkt, das ist schon länger her, dass das eben so nicht geht, dass das irgendwie Jesus traurig macht und dass ich mich dafür auch nicht schämen muss und das einfach so eine Hemmschwelle für mich war, davon zu erzählen. Und irgendwie lief mir immer dieser Film ab, wie klingt das jetzt für den, und das kann doch einfach nur total bekloppt klingen, was ich jetzt erzähle. Und da hatte ich dann mal vor längerem schon eine Entscheidung getroffen, wenn mich wirklich jemand so konkret nach Dingen fragt, dann will ich wenigstens dann nicht mehr kneifen. Also wenn ich schon nicht drauf habe, so Gespräche anzufangen und wie sieht's denn aus, wenn ich schon das nicht hinkriege, aber wenn mich jemand konkret fragt, wie wir auch am Anfang diesen Vers hatten, dass wir Rechenschaft geben können, wenn wir gefragt werden. Und das hatte ich entschieden. Und jetzt im Juni, da war ich ja bei einigen Ärzten und gut, die Allgemeinmedizinerin ist gläubig, das wusste ich schon irgendwie. Und sie fragte mich dann auch, ja, was machst du denn beruflich? Ich sage, ja, ich bin Pastor und Gemeindeleiter, ja, wo, ja, dort, genau, aha. Und da war das relativ einfach und sie hat ja auch nicht so viele Fragen gestellt, weil ihr das dann schon irgendwie ungefähr klar war, was ich mache. Aber interessant fand ich, dass sie mich fragte, aber haben Sie vielleicht eine sehr hohe nervliche Belastung oder ist Ihnen vielleicht alles irgendwie zu viel geworden? Und da wusste ich schon, worauf sie da hin wollte, weil ja bei uns so der Begriff Burnout auch sehr aktuell ist. Und das, also ich erlebe es so, das sind Momente, da weißt du ganz genau jetzt, da musst du nicht nachdenken, wie könnte ich da wann mal mein Zeugnis geben. Das sind so Momente, da weißt du einfach genau jetzt. Und da freue ich mich einfach, dass ich da mal nicht gekniffen habe und habe ja gesagt, ja, es gibt viel zu tun und es gibt auch Dinge, die wirklich auf meinem Herzen sind, die mich belasten, aber ich kann beten und kann das Jesus geben. Und obwohl ich weiß, dass die Frau gläubig ist, in der Arztpraxis, in dem Raum, war das schon komisch. Irgendwie klang das schon komisch, aber ich dachte, ich sage das jetzt ganz geradeaus und ganz einfach, wie ich das mache. Und wenn die das jetzt nicht alles versteht, ist ihr Problem. Und damit war sie auch soweit zufrieden. Und dann hat die mich ja am selben Tag zu diesem Kardiologe geschickt. Und wir kommen da hin in die Praxis. Christiane musste mich erfahren, weil es mir ja so geschwindelt hat, dass ich nicht Auto fahren konnte. Und dort waren sie schon so alle am Gehen. Es war Freitagnachmittag. Und dann bin ich da in so einen Untersuchungsraum, sollte mich da hinlegen, wurde an so ein EKG angeschlossen und dann war da so ein Helfer noch und da ging. Und dann lag ich auf dieser Liege und dann verging da 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und dann dachte ich, sag mal, haben die mich hier vergessen? Das war dann ganz ruhig, dann sah ich unter dem Türspalt, wie das Licht ausging, da dachte ich, das gibt's doch nicht. Jetzt sind die alle fort und irgendwie hat wahrscheinlich die Sprechstundenhilfe vergessen, dem Arzt zu sagen, dass da einer in dem Behandlungsraum liegt. dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich nur jemanden anrufen, weil ich war ja an den ganzen Zeug angeschlossen. Ich konnte jetzt auch nicht so einfach aufstehen. Es war auch relativ kalt da drin. Und ich dachte, das gibt's nicht, das haben sie mich schon vergessen. Und dann kam aber der Arzt rein. Und es war tatsächlich so, alle anderen waren schon weg. Er war nur noch alleine da. Aber ich lag da ziemlich lange. Und fragte dasselbe. Und da war mir ja völlig fremd. Und hat mich auch nur dran genommen, weil halt die Hausärztin ihn kennt und ihn angerufen hat, ob ich noch kommen darf. Ja, was machen Sie denn beruflich? Und da wusste ich einfach, ich erzähle ihm jetzt ganz genau, was ich mache. Ich sage, ich bin ein Pastor in der Gemeinde, in einer freien Gemeinde, nicht in der Kirche. Und ich bin Bibellehrer, ich bin unterwegs und ich lehre das Wort Gottes. Aha, wo sind Sie denn da unterwegs? Ich sage, ja, in osteuropäischen Ländern. Jetzt meine letzte Reise war gerade in Moldawien. Na, wie ist denn das in Moldawien? Ich sage, na ja, das ist wirtschaftlich alles ziemlich schwierig, die Leute sind sehr arm und es gibt eine ganz hohe Arbeitslosigkeit. Und dann habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist, also wenn man mal so die erste Hürde überwunden hat, dann kommen wirklich die Gedanken, die man auch erzählen kann. Und dann fiel mir ein, das zu verknüpfen, wie es im Osten so aussieht, weil das hat mich wirklich interessiert, damit, dass die Hoffnung dieser Leute eigentlich nur Jesus ist. Ich sage, in dem Land zu sein, ohne Jesus, kannst du dich aufhängen. Brauchst du Moldawien nicht. Und da kann ich jeden verstehen, der alles dafür tut, solche Länder verlassen zu können. Aber wir gehen dahin und wir lernen das, was das Wort Gottes sagt. Und dass Jesus unsere Hoffnung ist. Und dass man mit Jesus in solchen Ländern leben kann. Ja, und was lernen Sie da? Ich sage, also wir reden über Themen wie Ehe, Familie, Kindererziehung. Wir lernen aus der Bibel, wie gehen wir mit unserem Geld um. Dass wir für alle Dinge beten können, gerade mit Arbeit, wenn das so schwierig ist in solchen Ländern. Dann, wenn Leute Jesus kennen, dann haben die eine Hoffnung und dann können die beten und dann handelt Jesus in ihrem Leben. Letzten Endes haben wir uns dann so lange unterhalten, dass ich dachte, oh, irgendwie könnte man mal über meine Krankheit reden, weil deshalb bin ich eigentlich hier. Und irgendwie habe ich gemerkt, in dem Gespräch war es so, da war sehr interessiert dran, wie das in anderen Ländern ist und ich konnte ihm immer mit verkaufen, dass die Lösung Jesus ist. Ich sage, wir haben früher ganz viel gemacht mit humanitärer Hilfe. Und das machen wir auch heute noch. Aber ohne, dass die Leute zu Gott kommen, Fass ohne Boden, kannst du Geld verbrennen ohne Ende. Es wird in den Ländern nicht maßgeblich was ändern. Und letzten Endes durfte ich dem Kardiologe, dem Herzarzt, das alles erzählen. Und er hat das nie irgendwie doof gefunden oder irgendwie komisch. Und ich denke, wir haben bestimmt eine halbe Stunde uns unterhalten. Und dann am Ende habe ich ihn gefragt, ja, wie sieht es denn eigentlich bei mir aus? Ach so, ja, na, da wollen wir mal schauen. Und hinterher war ich total glücklich, weil ich mal nicht gekniffen habe. Obwohl bei mir immer so der Film mitlief, ja, in den Ohren von dem anderen klingt das jetzt doch irgendwie, Und dann ist noch eine andere Sache, wo mir deutlich wurde, wie der Feind uns versucht zu belügen, dass wir unser Zeugnis hinterm Berg halten. Ich hatte die Gedanken, weil ich hatte schon befürchtet, dass da mich wieder fragt, was ich beruflich mache. Und da kommen so Gedanken und ich habe hinterher gemerkt, die sind vom Feind. Ja, du bist ja ein Christ. Wie kannst denn du da krank sein? Da bist du doch gar kein Zeugnis. Da muss es dir doch immer gut gehen, da müsstest du doch Jesus heilen. Ja, das ist dein Zeugnis. Aber dort zum Arzt kommen und zu sagen, ich habe irgendwie einen ganz schweren Schaden und ich komme mir gerade nicht ganz klar, das ist ja gar kein Zeugnis. Und das sind wirklich Gedanken vom Feind. Die solche Gedanken hindern uns, unser Zeugnis zu geben oder hinterm Berg zu halten. Und das wurde mir danach so bewusst. Und ich dachte, was ist denn das für ein Mist? Ja, also das hat mich total ermutigt. Mir ging es genauso im Frühjahr, als ich mit meiner Stimme Schwierigkeiten hatte und hatte ja dann eine Menge Logopädie-Termine. Logopädie ist das, ne? Mit Sprechen und Stimmtraining. Und letzten Endes bestanden die Sitzungen zu 90% daraus, dass ich dieser Frau erzählt habe, was ich mache und warum und wer Jesus ist. Und das war hochinteressant. Also das ging sogar so weit, dass ich erklären konnte, wie der Heilige Geist jemand leitet. Weil sie mich nämlich fragte, ja, wenn Sie da aber Vorträge halten, wie lange gehen denn die Vorträge? Wie lange brauchen Sie da Ihre Stimme? Ich sage, das kann schon mal 1,5, 2 Stunden gehen. Auf Bibelschulen geht es dann den ganzen Tag mit Pausen. Und da war viel geredet davon, wie man da seine Stimme vorher aufwärmt und trainiert und macht. Und Dann sagte sie, ja, aber haben Sie die Vorträge aufgeschrieben? Ich sagte, also da gibt es verschiedene Stichpunkte und die Bibelstellen, die mir wichtig sind. Und ansonsten gibt mir das der Heilige Geist. Aha, also Sie haben das nicht wörtlich ausformuliert, nein. Und da können Sie eine anderthalbe Stunde reden, ja. Und woher wissen Sie denn, was Sie da sagen? Ich sage, das weiß ich manchmal vorher nicht, weil das kommt in dem Moment vom Heiligen Geist. Ja, wie hören Sie denn den Heiligen Geist? Das war eine total gottlose Logopädin. Und die fand es nicht dumm, die hat mich da auch nicht ausgelacht. Und ich sag mal, wenn sie das nicht hätte wissen wollen, hätte sie am nächsten Termin das Gespräch gar nicht aufkommen lassen. Aber die hat immer weiter gefragt. Letzten Endes, ja, hat die da viel gehört. Und irgendwie ist das für mich eine wichtige Erfahrung gewesen, weil wir ja alle so ein bisschen irgendwie, oder viele von uns kommen so aus der Kirchenecke, wo so dieses krampfhafte Missionieren irgendwie immer so. Versteht ihr? Und wir sehen uns dann immer so neben die Zeugen mit ihren Wachturm und nee, danke. Und da musste ich gedanklich vollkommen wegkommen. Und die Frau, vielleicht hätte das auch nicht wirklich verstanden oder genau erfasst, aber die weiß ganz sicher von mir, dass der Heilige Geist zu einem redet und dass man das in Gedanken wahrnimmt und dass das stellenweise so klar ist, wie wenn man ein Konzept hat. Und dann wollte die ganz genau wissen, wo die Gemeinde ist und wann die sich trifft und wie das alles ist. Und wer weiß, irgendwann trifft die mal einen anderen Gläubigen, keine Ahnung. Also jedenfalls habe ich mich da über mich selber gefreut oder war da froh, nicht wieder gekniffen zu haben mit dem Gedanke, das klingt jetzt bestimmt total hohl. Und noch ein anderer Punkt, der mir irgendwie wichtig ist bei dem Thema, wie es der Peter gesagt hat, beten wir nach und dann beten die das nach. Wir machen uns, glaube ich, zu viel Gedanken, war das jetzt auch wirklich echt? Und dann muss er ja auch komplett Buße tun. Dann muss er ja alle seine Sünden bekennen. Und dann muss er auch in Jüngerschaft kommen. Und dann muss er ja auch zur Gemeinde kommen. Und was er dann alles muss, weil wir das so lehrbuchmäßig wissen, vermeiden oder verhindert das den ersten Schritt. Ich sage mal ganz krass, betet das jemand nach und meint das überhaupt nicht so, ist nichts passiert. Also man hat damit nichts, da ist nichts kaputt gegangen. Insofern glaube ich, ist das wichtig für uns ganz konkret, wenn wir unser Zeugnis geben und ich denke, das machen viele von uns, die Schwelle zu sagen, willst du das auch? Ja, jetzt. Und dann ganz einfach, so wie es der Peter gebetet hat. Und der Heilige Geist macht die anderen 99,9%. Wenn die Person dann nicht hier in der Gemeinde landet, wird niemand bestraft. Aber das ist mir irgendwie wichtig, weil mir selber ein Stück so ging, wie genau das denn alles sein muss. Ja, überlegt ihr das genau? Ist das dann auch echt? Und kommt das auch vom Herzen? Wie viel haben wir schon Dinge gebetet, die vielleicht nicht ganz so vom Herzen kommen? Also das ja, möchte ich uns einfach ermutigen. Ganz einfaches Gebet. Und wir können uns darauf verlassen, wie es der Peter gesagt hat, dass der Geist Gottes seine Arbeit macht und das wirklich gebraucht. Das ist so.
Ja, ich glaube, wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit und beten füreinander, dass wir da stärker werden. Denn ich glaube, Gott will, dass wir, ein jeder von uns, dass wir da, dass eine Art Leichtigkeit kommt in unser Zeugnis geben und mit Leute sprechen. Und das ist auch unser aller Anliegen. Ich glaube, deshalb sind wir auch da. Wir sind nicht zufrieden. Wir wollen, dass der Heilige Geist uns noch mehr gibt. Vielleicht können wir einfach alle vorkommen und wir beten zusammen. Ich bete, dass Gott einfach uns einen Touch gibt, aber das reicht nicht aus. Wir brauchen dann auch den Mut, auch einfach, wenn der Heilige Geist so führt, dass wir dann auch bereit sind, das, was wir gehört haben, auch in der Tat umzusetzen und dass wir sagen, Herr, hier, ich möchte für dich gebrauchbar sein. Halleluja.